Folge 6 im Besenwagen und endlich hat der Fahrer ein Einsehen und hat uns hier in der Kneipe rausgelassen. Ich bin sehr froh, wir sitzen hier schon eine ganze Weile mit Kölsch und wie der Zufall so will, ich kann es kaum glauben, ist hier ein Radrennen vor der Kneipe, um die Kneipe außenrum fahren die hier im Kreis. Erstmal Prost.
Prost, ne?
Prost. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin Andreas Stauff.
Was ich jetzt glaube ich mal, oder ich dachte mir, ich erkläre es besser mal. Sagen wir jetzt, was hier für ein Rennen um die Kneipe außenrum ist. Das ist nämlich ein Kriterium. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitgekriegt. Beruflich bin ich Physiotherapeut und dann kriegen öfters mal meine Patienten mit, dass ich auch Rad fahre und fragen mich dann so Sachen wie, wenn ich am Wochenende Rennen gefahren bin, ja, welche Zeit bist du denn gefahren? Oder wie weit war das denn? Und ich immer so, hä? Warum? Wie? Welche Zeit? Ein Fakt ist, dass viele Leute in Deutschland zwar irgendwie Radsportfans sind, aber eigentlich nicht viel weiter Sachen kennen als die Tour de France oder die Vuelta vielleicht noch, vielleicht mal die Weltmeisterschaft geguckt haben, aber eigentlich gar nicht wissen, was so die Basis des Radsports ist, die Grundlage, da wo es startet, wo die Kids anfangen in den Vereinen und so weiter. Und das sind Kriterien. Hier um die Kneipe rum ist nämlich heute in Stotzheim in Hürth bei Köln ein Kriterium. Ganz einfach mal erklärt, für so einen kleinen Verein, der Radsport betreibt, der so ein paar Mitglieder hat, irgendwie vielleicht 100, 200, ist das einfach verdammt nochmal zu teuer, eine riesen Strecke zu sperren, wie so eine Tour de France-Etappe und Krankenwagen abzustellen, Polizei, hier den Busverkehr lahmzulegen. Deswegen machen so kleine Vereine ihre Radrennen im Ort. Man sagt auch ganz gern um die Mülltonne.
Oder rund um den Kirchplatz.
Im Osten sagt man rund um den Kirchplatz. Ja.
Nee, und
rund um die Kirche, sagt man,
rund nicht um die Kirche. Gut, auf jeden Fall, der Klassiker ist, man hat eine 1-Kilometer-Runde. Die ist abgesteckt irgendwo um den Block. Und da zirkeln die Junioren, die C-Klasse und die AB-Klasse circa 60 Mal im Kreis. Und um das Ganze nicht allzu langweilig werden zu lassen, macht man entweder alle 5 Runden Wertung oder Prämie. Das bedeutet, beim richtigen Kriterium hat nicht der gewonnen, der am Schluss als erster über den Zielstrich fährt, sondern der, der in den Wertungsrunden die meisten Punkte holt. Es gibt nämlich dann für den ersten 5 Punkte, den zweiten 4, 3, 2 und 1 Punkt, so ungefähr. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und zwischendrin gibt es noch Prämien. Das wird dann vom lokalen Obi-Markt oder von der Metzgerei so und so gespendet. In der Pfalz gibt es ganz gerne die Superprämie, ein Bohrhammer vom Obi Speyer.
Oder eine Dauerwurst.
Oder ein Wurstkorb. Ich persönlich habe auch schon mal einen Pfälzer Saumagen gewonnen.
Boah. Ach, du hast meine Prämie gewonnen.
Pura ja, Neid.
Ich habe in der C-Klasse oder wo?
Ja, natürlich. Ich war nie höher als C-Klasse. Paul guckt leicht ernüchtert. das bedeutet aber, selbst wenn man Profi ist, selbst wenn man die großen Rennen fährt, steigt man normalerweise mit der Geschichte ein hier. Und mein Freund Staufi hier, der ist im Leben auch schon einige Kriterien gefahren.
Der hat einfach den Körper für so einen Kriteriumsfahrer. Groß, muskulös,
das muss man auch noch dazu schnell. Sagen. Es ist auch so ein bisschen anderes Anforderungsprofil.
Ja, und du hast meistens 4 Ecken. Ich war auch schon als 12-Jähriger. Deswegen,
du bist doch nicht mehr gewachsen, seitdem du 12 bist. Man muss wissen, dass Staufi jetzt mit, wie alt bist du?
31.
Schon graue Haare hat, ja? Er sieht jetzt schon aus wie ein alternder Mann.
Ausgelaugt, dieser Sport hat ihn ausgelaugt.
Ja. Erzähl, Staufi.
Wer damals wie ich noch durch Jan Ulrich motiviert mit dem Radfahren angefangen hat, der stand wahrscheinlich irgendwann mal selber bei so einem Kriterium am Start. Und ich habe damals mit 11 Jahren angefangen und bin eigentlich alle Altersklassen bis hin zur U23 zu einem großen Teil auch auf solchen Rundstreckenrennen gefahren.
Gleich mal ein Zitat dazu, was ich erst am Wochenende, da waren wir tatsächlich Fahrradfahren zusammen, Staufi und ich. Was er da rausgelassen hat und meinte so, ja, früher als ich hier Jugendrennen gefahren bin, Nee, wenn Amateur, ich da,
Amateurrennen.
Wenn ich da am Start war, da haben die Eltern zu ihren Kindern gesagt, ja, mach dir keinen Stress, du gewinnst eh nicht heute.
Nee, das hast du falsch verstanden.
Nee, das hab ich.
Nee, das waren andere Fahrer damals.
Das waren andere Fahrer?
Das waren andere Fahrer.
Erklär das bitte.
Ja, da gab es natürlich immer so die Frühentwickler, sag ich mal, die so wie ich dann auch einen Kopf größer waren als alle anderen, die dann in den ganz jungen Altersklassen auf jeden Fall einfach körperlich überlegen waren und deswegen die Rennen gewonnen haben. Und da sind solche Sprüche mal gefallen. Das war jetzt aber nicht in meinem Zusammenhang, sondern da gab es noch ein paar andere. Michael Kurt oder Daniel Babic hier in NRW, die beide irgendwie 50 Rennen im Jahr gewonnen haben. Also wirklich so gut wie jedes, wo sie am Start standen.
Was waren denn im Osten so die Rennen? Du sagst ja, es gab eigentlich keine Kriterien oder so, das hast du gar nicht gekannt.
Nee, das habe ich so nicht gesagt. Also wir hatten sicherlich, also Kriterien waren bei uns nicht so verbreitet wie Rundstreckenrennen. Wir hatten dann doch schon mehr auch richtige Männerstraßenrennen, ja, wo man sich so Mann gegen Mann bei richtigen Rennen gemessen hat. Nicht so im Kirchentum, sondern halt eben auch von Dorf zu Dorf oder sowas. Ist halt nicht so die Tradition, wie es vielleicht in NRW der Fall ist, aber wir sind halt dann früh auch schon im Juniorenbereich bei U23 hier rübergekommen, weil da war halt krasse Blütezeit. Also ich meine, hier konntest du jedes Wochenende mal mindestens 2 Rennen fahren und das war so für uns irgendwie, ja, wie so eine Goldgrube. Ne? Da gab es noch richtig Prämien und das war schon krass und das Leistungsniveau war so hoch, wenn du ein Radrennen hier gewonnen hast, war es ein guter. Und es hatte schon richtigen Wert.
Man muss auch sagen, dass diese Kriterien hier, wo wir jetzt sind, in Hürth, eine ganz besondere Atmosphäre haben. Also wir sitzen hier in so einer Eckkneipe und draußen ist tatsächlich echt die Hölle los. Leider sind, wie Staufi schon meinte, nicht mehr so viele Fahrer am Start wie früher, aber die Leute gehen trotzdem hier noch richtig drauf ab. Und später hier im Hauptrennen fahren auch 2, 3 schnelle Jungs mit. Das geht, glaube ich, im Profibereich dann auch irgendwann verloren, weil wenn du so ein Amateurrennfahrer bist oder so ein Jugendrennfahrer, dann fährst du hier mit deinem Vater oder mit deinem Team her, in irgendeinem schrottigen Teamfahrzeug oder irgendeinem Kombi, der halt gerade zur Verfügung steht. Und bevor du dich anfängst, warm zu fahren, ölst du dir erstmal die Beine ein. Oder irgendein Trottel steht auf jeden Fall immer mit Born-Startöl oder was auch immer da und schmiert seine rasierten Beine komplett glänzend ein. Und du riechst schon so dieses Startöl. Und alle sind irgendwie gespannt und denken, das ist jetzt hier die Weltmeisterschaft.
Mir fällt dazu direkt ein, dass früher eigentlich auch immer noch jemanden gab, der so am Streckenrand entlang gelaufen ist und Programmheft verteilt hat und dann das auch immer so angekündigt hat. So, Programm, Programm.
Das haben wir hier heute noch nicht gekriegt.
Nee, das
haben wir
ja, das ist auch schon leider ein bisschen ausgestorben. Das war meistens so,
das gibt es auf jeden Fall noch. Aber, also das habe ich dieses Jahr auch schon mehrere bekommen.
Du bist ja man öfter man muss natürlich sagen, Rennen am Start.
Ist ich. So.
Es gibt mir auch die keine Rennwurst, aber es gibt hier berühmten Spieß, hatte ich gerade. An der Rennstrecke, so ähnlich wie eine Rennwurst im Osten und es war richtig gut. Ja. Und es ist auch noch faire Preise hier auf jeden Fall in NRW.
Zu der Atmosphäre gehören auch immer so ein paar Opas, die am Streckenrand stehen oder ein paar Väter, die ihre Kinder anschreien und absolut hart dumme Sprüche raushauen. Und
gern gesehen sind auch über ehrgeizige Eltern, die ihre Kinder dann quasi hier nach vorne prügeln mit ihren Worten. Das ist dann auch immer sehr herrlich zu sehen, wo dann den Kindern doch schon ein bisschen leid tun.
Wie war das bei dir, Paul?
Gar nicht. Meine Mutter hat immer nur Angst gehabt, dass ich nicht mal wieder stürze. Weil ich bin doch schon sehr, sehr oft
gut,
gestürzt.
Mütter ist natürlich klar, aber...
Ja gut, ich hatte Glück mit meiner Mutter, dass sie nicht so ehrgeizig ist. Es gibt auch andere Mütter, die ich erlebt habe, die dann da am Streckenrand stehen und die eigentlich hier prügeln.
Das ist ein Thema, was ich natürlich auch eigentlich letzte Folge schon ansprechen wollte mit dem Frauenradsport. Unser Freund Andreas Stauf hier hat ja 2 Radsporteltern sogar. Wie haben die das denn gehandhabt? Sogar.
Ja, die waren aber relativ easy. Die wollten eigentlich gar nicht, dass ich Radsport betreibe.
Ja,
aber
warum auch?
Jeder, der schon mal Radsport selber betrieben hat, professionell, wünscht das nicht seinen Kindern.
Ja, genau. Würde ich jetzt meinen Kindern auch nicht weiterhelfen.
Ne, genau.
Ja, aber da gibt es ja echt auch Eltern, aber auch teilweise dann in den älteren Klassen aktive Fahrer, die so in der Amateurszene da einen Ehrgeiz entwickeln, der schon dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ja, und dann gibt es halt solche Amateure, die dann behaupten, man müsste bei solchen Rennen dopen, um überhaupt mitzufahren. Und dann habe ich mir das damals angeguckt und dachte mir einfach nur so, ich habe mich in einem Amateurrennen noch nie wirklich anstrengen müssen. Also natürlich war das dann, hat sich dieses Gefühl der Anstrengung nochmal verschoben, als man dann irgendwann mal Profi war und auf einer schlechten Position irgendwie um eine Kurve gefahren ist bei so einem Klassiker in Belgien. Da musste man sich dann mal richtig anstrengen, aber bei diesen Rundstreckenrennen oder so, dann war das halt so, keine Ahnung, da bist du, das war halt wie so ein Hobbykick mit Freunden jetzt so am Wochenende, wo du dann auch so nur mit nicht 100% dabei bist, sondern ein paar Prozent.
Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Also, ist so ein Palaverstau, ganz ehrlich, dann bist du halt nicht die richtigen Rennen gefahren. Ich meine, ich bin aus dem tiefsten Osten hier angereist, um dann so Rundstreckenrennen in Oberhausen zu fahren, die waren extrem hart, da war so eine kleine Welle drin. Da gab es, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro Preisgeld insgesamt zu gewinnen.
Da bin ich Oberhausen bin ich auch schon gefahren.
Und das war so für uns ein Highlight. Da haben wir vor dem Start noch geguckt, welchen Reifen wir fahren. Wer am meisten Grip in der Kurve.
Aber du bist doch ein völlig anderer Fahrertyp als Staufi. Wenn der hier um den Block fährt, ja, früher in Topform, dann...
Ja, nee, also ich war jetzt ja auch nicht langsam. Ich war jetzt nicht so schnell wie Staufi, aber ich habe auch schon eigentlich in der U23 fast jeden Sprint gewonnen, den ich gefahren bin, muss man auch sagen.
Das stimmt, da ne? Habe ich dir auch immer nachher noch als Profi vorgeworfen.
Ja, ja, obwohl du nicht mehr Maximalwatt hast als Tanja.
Ich hatte 1500.
Ich habe da auch nicht jedes Rennen gewonnen. Ne? Also es gewinnt ja auch nicht immer der Stärkste, sondern öfters mal der Schlauste. Da habe ich da nicht zugezählt.
Es würde jedem Amateur gut tun, mal den Vergleich zu ziehen oder mal so jemanden zu kennen, der mal richtig hochklassig, professionell gefahren ist, weil man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Jemand wie ich fährt zu so einem C-Rennen und muss sich übertrieben anstrengen und freut sich, wenn er eine Platzierung fährt.
Also ich finde ja, man müsste mal irgendwie, wenn ein Rennveranstalter ankommt und er sagt, er bietet jedem von uns, er bietet eine Prämie von 2000 Euro, dass Staufi nochmal gegen die versammelte NRW-Elite fährt. So mit ein bisschen Vorlauf, Staufi muss 2-3 Monate trainieren und dann gucken wir mal, ob Staufi das Rennen gewinnen kann.
Sind wir bei der nächsten Wette hier?
Sind bei der nächsten Wette. Das würde ich sehr interessant finden. Also,
ich bin ja auch schon dann nochmal als Profi wieder Rundstreckenrennen gefahren. Sogar auch mal mein Heimrennen. Und dann bin ich dann auch mit der Gruppe rausgefahren. Alles easy, war auch nicht wirklich anstrengend. Und ich war dann halt auch schon so, dass ich dachte, oh, den Sprint gewinnst du auch locker. Und habe dann irgendwie so einen Fahrer, wo ich dachte so, ja gut, der kämpft hier gerade um sein Leben, gar nicht mehr beachtet im Sprint. Bin dann halt auch entspannt losgefahren und auf einmal kam der mit einem Schwung vorbei, fährt er mir vorbei, gewinnt auch noch mit deutlichem Vorsprung das Rundstreckenrennen, was ich auch dann gerne gewonnen hätte, weil es halt von meinem Heimatverein war. Und da dachte ich mir halt auch so, ja gut, ist halt nicht immer der Stärkste, der gewinnt. Da gibt es auch schlauere Fahrer hier im Feld. Aber ansonsten ist natürlich schon das Leistungsgefälle extrem. Ne? Also ich meine, wir sehen das ja jetzt gleich vielleicht hier nochmal, wie die Leute draußen um den Block fahren, wer sich da letztendlich rauskristallisiert. So, wenn man das dann auch schon von klein auf gelernt hat, wie man dann um die Kurven fährt und keine Ahnung, also...
Ich war letztes Jahr hier schon zuschauen und habe mich da auch mit einem Zuschauer unterhalten, der so um die Mitte 50 war, der mir auch haarsträubende Geschichten erzählt hat. Wie er früher unschlagbar war, weil er in der Kurve immer locker 10 Meter Vorsprung gemacht hat, weil er einfach immer 11 Bar gefahren ist und 19 Millimeter Reifen und da hat er mir noch die Marke erzählt und so.
Es gab echt Zeiten, so auch so Teutenberg oder Jason Phillips damals, ey, das waren, und dann Kappes, das war krass, du bist zu Rennen hingekommen und du konntest an der Kurve einfach nicht mitfahren. Die hatten halt echt, dann Teutenberg ist ja vorne und hinten unterschiedliche Reifen gefahren.
Die sind auch kürzere Kurbeln gefahren, habe ich irgendwann mal später.
Kürzere Kurbel und das waren so die Füchse, die waren auf der Geraden nicht besser als
hier. Warum kürzere Kurbeln, Andi?
Dann kannst du halt in der Kurve noch länger durchtreten als mit einer längeren Kurbel. Also ich hatte die Erfahrung auch mal bei so einem verwinkelten Kurs, da waren die ganzen alten Hasen dann noch am Start und der Kurs hatte irgendwie 800 Meter, ging 8-mal um die Ecke und ich dachte mir irgendwann so, ich könnte zwar noch schneller fahren, aber es ist einfach nicht möglich, noch schneller um die Kurven zu fahren. Und die haben alle noch munter mitgetreten und hatten natürlich dann noch ein paar Erfahrungstricks am Start. Und das waren halt auch noch, sag ich mal, andere Kaliber wie jetzt heute auch an der Rundstrecke. Also um nochmal auf die Wette zurückzukommen, die will ich jetzt nicht annehmen, ja, weil ich auch gar nicht die Zeit hätte, irgendwie da noch so groß zu trainieren. Aber ich denke mal, das Niveau hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen gesenkt, sage ich mal, weil ich meine, man sieht es auch an den Starterzahlen, es sind jetzt vielleicht noch 50 Fahrer hier am Start, von denen ist keiner mal irgendwie auf Profiniveau gefahren, wie die Leute, die dann bei den 6-Tage-Rennen auch teilweise noch am Start standen damals, da war es auch schon um einiges schneller noch bei den Rennen, glaube ich.
Ja, wir haben ja letztens schon mal so ein bisschen rumfantasiert, über so eine kleine Strava-Wette oder sowas. Staufi sagt auf jeden Fall, er holt noch alles. Bis eine Minute hat er heute, er hat es relativiert. So 1,5 Minuten
Ich kann halt echt eine Minute gar nicht mehr abliefern. Da geht bei mir gar nichts.
Also 30 Sekunden bis 2 Minuten.
Das können wir gleich noch machen.
Bis 1 Minute geht alles, aber 1 Minute 10 wird schon schwer.
Ich kann ja nicht viel, aber Kraftgewicht so um 1 Minute, 1,5 rum ist gar nicht so.
Du musst
so
halt erstmal den Sprint gegen Tanja gewinnen.
Also ja, das stimmt.
Bevor
ja.
die nächste
Ja, ich bin, eingehst, in der, ne? ich bin in der Vorbereitung. Ja? Ich gehe jetzt ins Trainingslager. Also, wir kriegen hier die nächste Runde Bier. Vielen Dank dafür. Wir haben es die Woche schon ein paar Mal bisschen echauffiert, beziehungsweise ist der Transfermarkt, über den wir mit Ken schon geredet haben vor kurzem, dieses Jahr irgendwie interessanter als sonst.
Ich finde den, so mal gerade raus gesagt, extrem bekloppt. Also die Franzosen müssen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen Geldschrank da geknackt haben und das Geld untereinander aufgeteilt haben, weil Gofide schlägt zu, Direct Energy schlägt zu. Das ist eigentlich krass. Das ist eine Verschiebung auf dem Markt, den ich so noch nie gesehen habe vorher. Auch heute wurde bekannt, dass Team Movistar holt Jürgen Rolands, der erste Belgier, der überhaupt in so einem spanischen Team fährt. Dann Nicky Terpstra geht zu Direct Energy. Das sind Transfers, die hätte man sich vor Jahren, gestern, hätte man es noch nicht denken können.
Das
ist eine Entwicklung, die ich krass finde, natürlich auch sehr interessant. Man sieht, dass der Radsport globaler wird, aber es ist, ja. Ich find's krass, ja.
Also zu dem Wechsel von Nicky Terpstra, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass der jetzt nicht so ganz überraschend war, weil die Tendenz, dass Quickstep gerne mal etablierte Fahrer, die auch eine erfolgreiche Saison hatten, eher abgegeben haben, weil da schon die nächste Garde quasi hinten dran stand an jüngeren Fahrern, die natürlich dann auch im Gehaltsgefüge ein bisschen niedriger angesetzt werden. Das haben die jetzt schon ein paar Jahre verfolgt, aber der Wechsel jetzt nach Frankreich hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, André Greipel ist auch nach Frankreich gewechselt.
Ich meine, dass er geht, das war mir auch fast klar, als Lefebvre immer wiederholt hat, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Aber dass er direkt zu Direct Energy geht, die unbedingt eine World Tour Lizenz haben wollen, weil ich denke, was schwer wird. Aber ich meine, somit sichert man sich zumindest mal die Klassiker in Belgien und in Frankreich. Und aber ist schon ein krasser Move und es wird interessant zu sehen, wie sich das irgendwie entwickelt. Weil es so aus wie, die fahren halt ein Rad, weil es nicht unbedingt irgendwie prädestiniert ist für Kopfsteinpflaster.
Ein gelbes,
hässliches Rad oder Bronze, je nachdem wie man es nennt, einige von dem Team. Und es wird halt auch interessant sein, wie er
das. Das ist ein Faktor, was ich heute schon angeführt habe. Ich glaube, Chavanel macht seine letzte Saison gerade, oder?
Ja, gut, aber der hat
so ein bisschen
Budget
Kohle
mit frei, aber so viel auch nicht.
Ist übrig, ja. Ja, aber ich meine dann. Das ist schon ein krasses Commitment, ja. Man sagt in dem Moment, ey.
Ist nicht schon, wenn er seine letzte Saison, seine letzte Tour war das. Er
wird noch okay.
eine Saison ranhängen. Ja. Soll seine letzte Tour gewesen sein.
Ja, ja man sagt trotzdem, okay, wir holen Nicky Terpstra, der wird definitiv nicht billig sein. Und man verpflichtet sich in dem Moment, die komplette Klassikersaison quasi all in zu fahren.
Ja, es ist halt für mich echt eine Frage, ob das ein reiner Money-Move war oder auch wirklich so perspektivisch, wo ich denke. Ich meine, so ein Team wie Quickstep hast du nur einmal im Peloton, da kannst du eigentlich hinwechseln, wo du willst, du wirst nicht das gleiche Setup haben, die gleichen Support.
Ja, ist ein bisschen so,
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich als Außenstehender ist halt Quickstep das perfekte Team für einen Klassikerfahrer.
Ja gut, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Transfer-Taktik von einem Patrick Lefebvre, dem Teammanager von Quickstep, gesprochen. Auf der anderen Seite hast du Nicky Terpstra, der jetzt auch schon auf die Mitte 30 eher zugeht und jetzt wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag unterschreibt, da wird natürlich jetzt Geld auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Und vielleicht war dann einfach direkt Energie das die beste Option, alles in allem. Ich meine, keine Ahnung, die haben auch schon ein paar Jungs, die Klassiker fahren können und solche Teams sind auch gerne mal ohne einen Kapitän am Start und haben auch nicht wirklich eine Aufgabe bei solchen Rennen und vielleicht kommt das jetzt einfach mit so einem Fahrer wie Terpstra, dass sich solche Teams dann auch ein bisschen mehr spezialisieren können. Es bleibt abzuwarten. Viel mehr haben mich jetzt die deutschen Transfers noch interessiert, die noch rausgekommen sind nach André Greipel. Und das ist einmal Simon Geschke, der zu dem Nachfolger vom BMC wechselt.
CCC stockt auf jeden Fall. Langsam wird so bekannt, wie das Team aussehen wird. Wird ja bekanntlich trotzdem um Greg van Avermaet herumgebaut.
Ja, also ich meine, man hat bis jetzt noch keinen Gesamtwertungsfahrer für die dreiwöchigen Rundfahrten und es wird interessant sein zu sehen. Vielleicht wird Van Avermaet auch mal die Ardennes-Klassiker irgendwie anpeilen und versuchen, die zu gewinnen. Da ist natürlich ein Gashkin extrem wichtiger Helfer. Sicherlich wird Simon auch seine Freiheiten haben, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er in der Lage ist, da ganz vorne reinzufahren. Ich glaube, er ist so ein bisschen über diesen Punkt hinaus, wo er die Chance hätte wahrnehmen müssen. Und ich weiß nicht, ob er noch dieses, ja, ich sag mal, dieses Mojo dafür hat, ja, da wirklich selber, sagen wir mal, Top 5 zu fahren bei Lüttich oder auch bei Amstel.
Ja, das manchmal ist ein Teamwechsel natürlich auch so ein Wendepunkt oder so ein Punkt, nochmal zu sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal all in. Aber
du lernst aber auch über die Jahre für andere zu arbeiten,
ja,
und du verlernst dadurch für dich selber im Finale zu fahren. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich habe selber feststellen müssen in meiner Karriere. Staufi auch. Und dieser Weg zurück für sich selber zu fahren ist nicht so einfach, wie er sich vielleicht irgendwie erstmal anhört oder wie er aussieht.
Ja, hat man schon ganz an vielen Beispielen gesehen. Ne? Klödi war auch so ein Fall, der grundsätzlich auch irgendwie abgelehnt hat, für sich selber zu fahren.
Wer mir da noch auch einfällt, ist Danilo Hondo zum Beispiel, der sich dann irgendwie zum Paradeanfahrer von Petacchi entwickelt hat und dann auch irgendwann gemerkt hat, als eigener Sprinter, wo er vorher schon ein paar Erfolge feiern konnte, hat es dann nicht mehr gereicht. Ja, wo wir gerade beim Anfahrer sind, jetzt ist der Anfahrer von André Greipel zum ersten Mal seit 100 Jahren, glaube ich, in einem anderen Team.
Und das auch mit einem deutschen Sprinter und als Gespann.
Mit einem anderen hier aus der Kölner Trainingsgruppe, Philipp Bauhaus, die wechseln beide zu Bahrain Merida. Auch ein moralisch fragwürdiger Wechsel. Darf man ja nicht so ganz vergessen, wer da der finanzielle Backup von dem Team ist und welche Menschenrechte da mal gerne übergangen werden. Hättest du sowas damals in Betracht gezogen, wenn du da ein Vertragsangebot gehabt hättest? Oder hättest du gesagt, nee, scheiß drauf, ich nehme das Geld und fahre für das Team?
Nee, also für mich waren so Teams wie Astana, ich meine mittlerweile auch, sehe ich es ein bisschen anders, aber damals aus moralischen Gründen mit deren Hintergrund mit Vinokurov und so.
Das hat ja Marcel Kittel auch mal gesagt, ja, ne? Für einen Astana wird er niemals fahren.
Ja, also Astana war es damals auch bei Rhein, wo ich gedacht habe, ja klar, ich meine, wenn die jetzt ankommen, sagen, wir bezahlen die Karren so und so für 100.000 Euro, dann ist halt schwer, Nein zu sagen. Aber jetzt unter normalen Bedingungen, mit normalen Deal, wäre es ein Team, wo ich erstmal Nein sagen würde, ja, aus diesen moralischen Gründen halt. Ich meine, bei Phil und bei Sibi muss man halt auch sehen, ich meine, die werden sehr gute Angebote bekommen haben. Und für Phil, der war ja bei mir auch Teamkollege bei Bora und auch da schon Sprinter, der sehr unterschätzt wurde von der Teamleitung. Und man konnte eigentlich sehen, dass er hat das Nötige, um irgendwie ein ganz Großer zu werden. Und ich glaube, bei Samweb hat er so ein bisschen durchscheinen lassen, aber ist nicht so richtig hervorgekommen. Ich hoffe, dass jetzt bei Bahrain so wirklich mal so der Durchbruch geschieht, weil bis jetzt ist er noch nicht so richtig da gewesen, meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall
spannend irgendwo, weil da auch noch keine deutschen Fahrer sind, oder? Bei Bahrain
ist halt ein Markt für die
Merida. Das ganze Team macht für mich noch nicht so ganz Sinn. Da
ja, es ist schon ja diese irgendwo italienische Nationalmannschaft, die irgendwie so aus Lampre oder was hervorgegangen ist.
Ich glaube, gerade die haben irgendwie so die bunt gewürfelte Truppe überhaupt,
ja,
und aber auch so an Fahrertypen. So.
Aber also, ist nicht so ein Phil Bauhaus irgendwo ein ähnlicher Fahrer oder kommt er nicht mit so einem Sonny Colbrelli?
Nee, gar nicht. Nee, Phil ist schon noch schneller. Es ist eher ein purer Sprinter. Man muss bei Bahrain halt einfach auch sagen, dass die, wenn man sagt bei Sky immer, die haben ein krasses Budget, bei UAE Emirates und bei Bahrain Merida ist halt so, da ist halt no limit. Ne? Ich meine, wenn die halt Geld brauchen, rufen die halt an und dann kommt diese Kohle halt rüber. Und dementsprechend machen die halt auch ihre Transfers. Und wenn du halt diese Limits nicht hast, holst du halt erstmal Fahrer, ohne dir wirklich ein System zusammenzubauen. Und das sieht man jetzt gerade auch wieder. Aber ich denke, dass er mit Sibi da jemanden hat, der nicht sein letzter Mann sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber, ihm zumindest mal in die richtige Position bringt und ihm das Wichtige lernt, was ihm vielleicht dann auch bei Sunweb gefehlt hat.
Ja, dann ist noch der nächste, die Odyssee des Tony Martin.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein bestätigter Transfer ist.
Ich glaube irgendwie noch nicht.
Ist ein Gerücht.
Aber schon irgendwie ein hartes Gerücht auch.
Ja, ja, also ich meine, jetzt von so vielen Seiten hat man es gehört und es wird nicht dementiert. Und ich habe aus anderen Quellen auch gehört, dass er so in die Richtung tendiert, dass er wechselt. Tony Martin wird wahrscheinlich zu Lotto NL Jumbo wechseln, die nächste nur noch Jumbo heißen, weil ich glaube Lotto NL aussteigt und Jumbo quasi den Vertrag übernimmt und für mehrere Jahre verlängert hat. Also ist auch ein Team mit einer Perspektive. Ich finde es einen guten Wechsel. Er wird da seine klaren Aufgaben haben, eher die Helferrolle. Und er muss nicht mehr fürs Geld fahren. Ich meine, der hat so viel verdient in seiner Karriere, gute Verträge erhalten, gerade der letzte mit Katusha Alpecin. Und ich denke, dass er jetzt einfach versucht, da irgendwie nochmal einen schönen Abschluss zu seiner Karriere zu schaffen. Ja.
Ja, ich denke halt auch, dass Lotto so ein bisschen jetzt langsam drauf aus ist, sinnvolle Helfer für Roglic einzukaufen, oder?
Über den gab es jetzt auch so eine kleine Reportage vom Team selbst, also von Lotto Jumbo. Kann man bei denen auf der Website sehen. Da verfolgen die so Primož? Ist das jetzt
Primož? Ja,
Primož Roglič?
Primož Roglič.
Roglič. So ein bisschen in seinem Heimatort. Der kommt ja aus dem Skispringen, also ganz verrückte Geschichte. Fand ich ganz nett, diesen kurzen Film, den die da gemacht haben. Ich glaube, dauert so 15, 20 Minuten. Macht auch sympathischen Eindruck, der Kerl. Bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt. Der fährt ja echt irgendwie erst seit 4, 5 Jahren Fahrrad, wirklich, ne?
Mensch, wann kommt endlich die nächste Runde Bier hier? Ah, ja, da kommt einer. Ey, das ist doch der Nils. Polit. Nils Polit hier. Was machst du denn hier?
Ja, wir sind ja gerade bei der Schmitternacht und ist ein Heimatverein von mir und da bin ich hier in die Kneipe reingekommen und dann habe ich gesehen, dass der Besenwagen hier steht und habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich ganz gut, um da einzusteigen.
Fährst du hier mit beim Rennen?
Ja, ich versuche es. Also ich hoffe natürlich, dass der Besenwagen hinterher fährt, aber Spaß beiseite. Ich versuche natürlich gleich mein Bestes zu geben hier beim Rennen.
Jo, wir müssen erstmal kurz klarstellen, circa 99,2% der TV-Kommentatoren sprechen den Namen falsch aus. Das heißt nicht Polit, das heißt Nils Polit.
Genau, also da haben wir jetzt offiziell eine Beschwerde hier für die ganzen Medienanstalten in Deutschland, dass der Name falsch ausgesprochen wird. Der Onkel von Nils hat da auch schon öfter mal die zuständigen Stellen kontaktiert und keine Antwort erhalten. Also wir hoffen, ab jetzt wird überall der Name richtig ausgesprochen, auch von mir, muss ich sagen. Ich und dachte, von das mir. Auch eher so Kölsch Polit, aber heißt Polit.
Wundervoll. So, wir haben gerade schon mal ein bisschen erklärt, worum es im Kriterium überhaupt so geht hier. Das ist nämlich ein Kriterium bei der Schmitternacht. Und erklär uns doch mal kurz deine Renntaktik heute. Das geht los. Wie viele Jungs stehen da ungefähr am Start gleich?
Ja, es werden 50 Leute haben gemeldet. Sind auch relativ gute Jungs da. Ich denke, auch so ein Altmeister Lars Teutenberg hat gemeldet. Mal sehen, ich habe gesehen, er war im Höhentrainingslager. So, und,
spezielle Vorbereitung für die Schmitternacht.
So sieht's aus.
Also als ich noch Rundstreckenrennen gefahren bin, da war auf jeden Fall immer was los, wenn Lars gefahren ist. Da.
Ja, ich meine, er hat vor 2 Jahren noch die Cologne Classic gewonnen in Longerich, die Weltmeisterschaften der Kölner Rundstrecken. Also ja, wenn Lars da ist, ist immer schön. Aber es sind viele Rundstreckenteams hier, 2, 3 Fahrer aus der Pfalz hier, dann das Team Kernhaus aus dem Kölner Raum, die hier die Rundstrecke dominieren. Von daher heißt es erstmal nur mitfahren und dann mal sehen, ob eine Gruppe geht.
Du bist ja dann also wirklich schon die Startliste durchgegangen, also da machst du dir echt schon Gedanken. Ich dachte, du stellst jetzt hier einfach einen Start, dann fährst du irgendwann los und dann guckst du mal, ob du nicht dieses Jahr mit 2 Runden Vorsprung, sondern mit 3 Runden Vorsprung gewinnst.
Man muss dazu sagen, ich war hier letztes Jahr und habe zugeschaut, da ist er einfach mal 2-mal, glaube ich, am Feld vorbeigefahren. Vom Startschuss aus weg, konnte auch keiner mitfahren. Dann kurz im Feld gechillt, nach Runden gewinnen und nochmal außenrum gefahren.
Ja, letztes Jahr war es eher mehr Training, aber am Sonntag steht Hamburg auf dem Programm und da will man natürlich jetzt nicht hier alle Körner beim Rundstreckenrennen auf der Straße liegen lassen und da muss man ein bisschen cleverer fahren und ich hoffe, das gelingt mir.
Ja, da sind wir mal gespannt.
Für Hamburg bist du ja auch Favorit, laut einem gewissen Rick Zabel. Hat dich da ja auch quasi reingeworfen in die Runde.
Wie ist das Team für Hamburg? Weißt du, wer von euch am Start ist?
Ja, José González ist am Start von uns, der ist einen ziemlich starken Giro gefahren, ich glaube 15. im Gesamtklassement war Simon Spilak, bei dem, da ist immer so ein kleines Wunderkind. Wenn er Lust hat, ist er richtig stark.
Und wenn es regnet und sehr, sehr kalt ist.
wenn es regnet und sehr, sehr kalt ist, richtig.
Packt er das kurze Trikot aus. Ohne Ärmel.
Dann muss er so schnell fahren, dass ihm warm ist.
Die starken Hochgebirgsfahrer von Katjuscha sind für das Rennen in Hamburg dann natürlich genau die Spezialisten, die da am Start sein
müssen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, der Vasenberg ist natürlich eine harte Hausnummer. Dann hast du Reto Hollenstein noch mit am Start. Ja, ich bin mit am Start. Unser Kolumbianer Restrepo, ja, der auch so eine kleine Wundertüte ist dieses Jahr. Und ja.
Habt den Sprinter also nicht dabei?
Nein, Sprinter haben wir eher nicht dabei. Also da bin ich mal gespannt, wie das Rennen dann laufen wird.
Wie sieht's aus? Hast du Bock? Bist du heiß auf Hamburg? Wie waren die letzten Wochen eigentlich? Du bist nur Nachtourkriterien gefahren, hast wahrscheinlich ein bisschen sinnvoll trainiert, nehme ich mal an.
Ja gut, ich bin 6 Nachtourkriterien gefahren. Im Endeffekt war es vielleicht 2-3 zu viel. Es war wie eine 4. Tour de France-Woche, aber ja, danach habe ich natürlich erstmal ein bisschen ruhig gemacht, eine kleine Pause eingelegt und bin jetzt zweimal lang gefahren, aber mehr Intervalle. Und klar bin ich heiß für Hamburg, aber ich weiß, dass es halt da ziemlich schwer ist, halt in der Spitzengruppe anzukommen.
Genau, das ist halt ja so ein klassisches Sprinterrennen mehr oder weniger. Ich glaube, der letzte, der da alleine angekommen ist, war schon ziemlich lange her.
Ja, also ne? Ich glaube, vor 2 Jahren, da bin ich noch bei Bora gefahren, da wurde Pöstlberger, die wurden, glaube ich, 100 Meter oder 150 Stimmt, Meter ja. von dem CS eingeholt. Ja. Und auch nur, weil hinten...
Da wusste man es nicht so genau, ob es genau. schafft oder nicht.
Und ich glaube schon, dass man da auch, je nachdem wie das Wetter ist, auch schon in der Gruppe ankommen kann. Aber ja gut, die Chancen sind natürlich relativ gering im Vergleich zum Sprint.
Ja, vor 2 Jahren war es ja, dass ja wirklich ja, die Gruppe einen ziemlich großen Vorsprung hatte und immer das Feld Vollgas zum Vasenberg hingefahren ist und dann ruhig gefahren ist. Und so hatten wir die Ausreißer halt natürlich, ja... schönen Vorsprung und konnten es halt fast ins Ziel bringen. Und, aber trotzdem hat es auch nicht geklappt. Von
hast du dir denn schon so einen Plan zurechtgelegt, wie das am besten ablaufen könnte für dich, damit da noch was am Ende rausspringt für die Ausreißer?
Naja, ich muss einfach mal gucken, wie das Rennen verläuft. Einen richtigen Plan habe ich eigentlich nicht.
Die sportliche Leitung einen Plan?
Die sportliche Leitung? Ja, die haben bestimmt einen Plan, aber haben sie mir noch nicht erzählt. Also,
ja, gibt es kurz vorher. Wenn du da zu viel drüber nachdenkst, dann wird das nichts. Ulle hat auch mal am Vasenberg attackiert, ne?
Ja, und der ist auch noch alleine angekommen. Also ich habe gerade überlegt, ob das der letzte war. War er nicht ganz. Danach sind auch noch mal ein paar vereinzelt alleine angekommen, aber...
Nach Ulle?
Ja, ich glaube, Celestino hat da noch mal alleine gewonnen. Und
aber Ulle hat doch in Bianchi-Zeiten gewonnen,
ja,
ne?
Ich glaube auch.
Ja, ich glaube, danach.
Doch, danach war auf jeden Fall noch Celestino.
Hat er echt in dem Jahr gewonnen? Da hat er auch rund um Köln gewonnen, ne?
Ja, ja, genau. Da ganz, ja, ja, ganz Telekom hat sich hinten eingereiht und...
Ja, da sind wir auch schon wieder bei der deutschen Woche. Wenn Hamburg zu Ende ist, dann fängt die Deutschland-Tour an. Und dann haben wir wieder 4 Etappen in Deutschland. Ich habe mir auch gerade mal die Profile angeguckt. Kommst du auf jeden Fall durch ohne Besenwagen, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich auch jetzt auf die Deutschland-Tour. Ich meine, die Deutschland-Tour war jetzt lange Zeit nicht mehr hier im Land vertreten. Aber wir haben eigentlich gar keine Rundfahrt mehr in Deutschland. Seitdem die Bayern-Rundfahrt auch noch weg ist, ja, freue ich mich natürlich, dass die Deutschland-Tour wieder stattfindet. Und ich denke, dass auch ein ziemlich gutes Fahrerfeld da ist. Ich habe gehört, Gavin Thomas kommt, Tom Dumoulin. Also es sind schon richtig gute Fahrer da am Start. Und ja, auch die Profile. Ich glaube, es ist nur eine Sprintetappe wirklich. Obwohl es da vorher auch vor Bonn nochmal berghoch geht.
Ich glaube, selbst die Sprintetappe hat André schon gesagt, André Greipel, dass die so extrem schwer ist, dass er dann nicht glaubt, dass da unbedingt zum Sprint kommen muss.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich hatte gestern mit André noch telefoniert und er hat gesagt, ich glaube, ich gucke mir den letzten Berg nochmal an, ne? Bevor ich da wahllos irgendwie von Koblenz nach Bonn fahre und dann denke, da gibt einen Sprint und dann geht es da doch ein bisschen mehr berghoch. Ja.
Aber denkst du, du kannst auf Gesamtwertung fahren bei dem Rennen mal, dass du die Chance bekommst? Ich meine, du bist eine extrem starke Tour gefahren, auch wenn ihr manchmal, habe ich so den Eindruck, dass der zu spät erst gemerkt hast, dass die Gruppe wegfährt. Und aber du bist halt extrem stark gewesen und ich meine, wenn du die Form gerettet hast, dann sind die Chancen wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder?
Ja gut, ich denke, dass die Form nicht schlecht ist. Ich bin gut aus der Tour rausgekommen, war nicht krank. Fühle mich jetzt auch im Training gut. Ich werde es versuchen, aber natürlich, wenn da so ein Tom Dumoulin oder sowas an so einem... Die Berge sind nicht lang, also...
Ja, die haben eine andere Motivation, als du sie hast. Ne? Ich meine, die fahren halt sicherlich auch da, weil sie zum Teil nett gefragt wurden.
Klar,
dass
das,
man
auf
kommt.
Jeden Fall, das auf jeden
und,
Fall.
Und ich glaube, für dich ist da schon auch noch eine große Motivation da einfach.
Ja, die Deutschlandtour auf jeden Fall. Als Deutscher will man da schon vorne fahren. Und ich bin echt gespannt. Ich werde es probieren, da auf GC zu fahren. Und dann gucken wir weiter. Aber ich denke, dass auch die Deutschlandtour halt eine gute Chance ist, nochmal für Rick am Ende des Jahres auch nochmal ein Ergebnis zu fahren. Gerade weil es halt ein bisschen berghoch und runter geht, wird es wahrscheinlich für Marcel zu schwer werden im Sprint. Und ja, ich denke, dass auch für Rick halt nochmal eine große Motivation ist.
Ich merke schon, ihr schiebt euch hier so gegenseitig die Kapitänsrollen.
Ja, letztes Mal Rick schon.
Vielleicht hört die sportliche Leitung ja hier auch zu und nimmt sich das mal zu Herzen.
Ja, ist ja auch irgendwie gut. So, wenn die deutschen Fahrer sich so gegenseitig ein bisschen anstacheln, für die paar deutschen Rennen, die wir haben, muss schon gut reingehalten werden.
Ja, ich meine, wir hatten ja, wir haben immer bei den deutschen Rennen, haben wir eigentlich immer die Hürther Trainingsgruppe. ja, wer das Resultat des Tages fährt, also wer gewinnt. Also da wurde auch manchmal schon im Gruppetto gesprintet. ja, aber leider hat Rick uns jetzt hier in Köln verlassen wieder,
ja.
Was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe natürlich, dass er wiederkommt. Dann gehört er auch wieder zur Kölner Trainingsgruppe.
Wer gehört da noch alles zu?
Ja gut, André auf jeden Fall. Dann Phil Bauhaus ab und zu, Nikias Arndt, Knesi kommt manchmal aus Rheinbach und ja, es sind eigentlich schon, ist immer eine schöne Gruppe hier, aber meistens fahren wir mit der Hövelrunde, legendäre Hövelrunde.
Ja, habt ihr dann eigentlich auch so eine Stammkneipe hier in Hürth mittlerweile oder trefft ihr euch immer nur am Rad?
Nee, Stammkneipe nicht, aber wir haben ein paar Stammcafés.
Ja, das Profil der Deutschlandtour ist ja, boah, kommt so einem Klassiker schon ziemlich nah. Wann gewinnst du deinen ersten Klassiker?
Und welchen?
Und welchen vor allen Dingen, genau. Wo siehst du deine größten Chancen?
Ich denke, die größten Chancen sind, oder ja, was mir liegt, was ich auch in den letzten zwei Jahren schon gezeigt habe, ist Paris-Roubaix. Da war ich jetzt ja, dreimal am Start, zweimal habe ich gefinisht und jetzt dieses Jahr bin ich Siebter geworden. Ich denke, dass das Rennen mir liegt. Auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass so eine Flandern-Rundfahrt, wenn ich vielleicht mit ja, ein, zwei Kilo noch weniger da ankomme.
Noch weniger?
Ja, noch weniger. Ja, das Gewichtsthema ist immer in den Teams immer eine große Sache. Also da wird oft diskutiert und
ja, ist ja halt auch mal die Frage, ob es Sinn macht oder nicht. Ne? Ich meine, jetzt für Roubaix ist es ja nicht so relevant unbedingt, aber für Flandern ist halt auch die Frage, ob die dich die zwei Kilo so viel weiterbringen oder ob du eigentlich mehr Punch benötigst, also als den du jetzt hast.
Niki Terpstra hat ja angeblich jetzt nochmal ein Kilo abgenommen für dieses Jahr Flandern-Rundfahrt und hat dann halt deswegen laut Teamaussage ist er besser über die Berge gekommen und hat dann auf jeden Fall nochmal einen Unterschied gemacht.
Er hat Vincenzo Nibali abgehängt.
Wo du sagst, nochmal zwei Kilo abnehmen, also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und du hast ja auch auf jeden Fall seit der U23 schon einiges an Funden verloren. Hast du da, weißt du noch, wie viel du gewogen hast zu U23-Zeiten und jetzt? So den Vergleich mal vom Amateur zum Profi.
Ich muss sagen, wo ich U23-Meister geworden bin auf der Straße, 2015 war es, glaube ich. Ich glaube, da war ich mit 86, 87 Kilo am Start.
Das also, ist echt noch nicht lang her.
Nee, das war, ja. Da hat Jochen Hahn, die Legende, immer gesagt, oh, wenn er die Fettmessung gemacht hat. Er hat immer gesagt, am Bauch fangen wir an und dann hat er schon gesagt, oh, ich glaube, wir müssen gar nicht weitermachen.
Ja gut, aber das ist er ja von seinen Sportlern gewohnt gewesen, oder? Dominik Rölls, dann kann man komplett mal durchgehen. Neben mir sitzt auch einer, dann...
Ich hatte nie viel Körperfett.
Du sahst ja immer dick aus.
Das ist ja was anderes.
Dann entschuldige ich mich hiermit, aber trotzdem sahst du halt leicht kräftig aus, ne?
Nee, aber es war, ja, wo dann der Profivertrag kam, war dann halt, musste ich halt, ja, ein bisschen abnehmen und dann habe seitdem, ja, gute 6 Kilo, 7 Kilo verloren.
Also um die 80 wiegst du jetzt?
Ja, immer so 80, 81, 79, da schwankt's.
Also ich habe vom U23-Bereich zum Profibereich, habe ich ein Kilo zugenommen.
Auch nicht schlecht.
Hat man gesehen.
Echt? Nee.
Ah ja. Stau wie schon eine Maschine. Also, wenn du nicht live gesehen hast, ist es unglaublich. Okay.
Vielleicht haut er auch irgendwann nochmal diese Gyros-Training-Geschichte raus. Ja.
Ich kann mich noch halt daran erinnern, wie Nils irgendwie so U23-Fahrer war. Da sind wir bei der deutschen Meisterschaft sogar noch mal spät in eine Spitzengruppe vorgefahren.
Ihr zwei?
Mit Nils zusammen. Und dann ist er ja ein paar Monate später Stagiair geworden. Und ich hatte ihn dann noch so aus meiner Sicht in Erinnerung, wie er vor mir gefahren ist. Da war auf jeden Fall noch ein bisschen voluminöser als dann ein paar Monate später schon als Stagiair und dann jetzt so der Vergleich ist halt extrem. Ne? Also 6 Kilo ist auch echt schon eine Hausnummer. Also das nimmt man ja immer nicht eben so ab. Und dann haben wir uns auch noch irgendwann danach mal getroffen und dann habe ich auch schon damals darauf angesprochen und so, ja Nils, ey, wie machst du es eigentlich, dass du jetzt so viel abgenommen hast und so. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin jetzt zu Hause ausgezogen und es ist nicht mehr so viel zu essen da.
Ja, da hat er echt recht. Da bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen und ja.
Und die kann nicht kochen, oder was?
Doch, die kann kochen, sehr gut, aber...
Musst du jetzt auch sagen.
Nee, weil, ja, zu Hause bei Papa, der isst dann gerne mal Schokolade, Chips und wenn sie da sind, Haribo, ne, dann greift man halt auch zu und er ist halt ein großer Fehler halt teilweise und dann isst man halt, ja, mal so eine Tüte Chips und sowas. Und, aber man muss auch dazu sagen, da war ich noch in der Ausbildung und dann in der Kantine Currywurst Pommes oder Zigeunerschnitzel, Champignon-Rahmschnitzel.
Es hört sich Subway, wunderbar an.
Subway, McDonald's war um die Ecke bei der Ausbildung. Es war halt, ja, nicht gerade förderlich.
Dann und, war der neue Arbeitsvertrag da und die Motivation ein bisschen höher. Alles hat zusammengespielt.
Ja, dann ging das auf einmal, wenn man sowas weglässt, geht das auf einmal von alleine.
Geil. Du hast gerade von deiner Freundin gesprochen. Wie alt bist du jetzt?
24.
Und du heiratest demnächst?
Ich heirate im Oktober, ja.
Chapeau. Also
bist du deswegen
Respekt.
So viele Nachtourkriterien gefahren, um halt ein bisschen Geld in die Hochzeitskasse zu spülen?
Ja, die Hochzeit ist finanziert dadurch.
Ja. Jo, dann zu dem Thema, was ich eigentlich eben schon ansprechen wollte, zu jemand anderem, der noch nicht verheiratet ist.
Aber vielleicht bald verheiratet
aber
ist.
Mit Tinder. Leider müssen wir die Zeit, als er noch Single war, so ein bisschen aufarbeiten, weil es einfach immer wieder zutage tritt.
Und es
Thema.
Sind auch Kontroversen da jetzt.
Es sind
also,
Kontroversen, man muss das klären.
Wir hatten das in der letzten Folge, da hat Rick ja einige Gerüchte sickern lassen, was das Partyverhalten von der Frauen so angeht. Du bist ja mit Rick, bist du ja ziemlich oft Zimmergenosse wahrscheinlich gewesen in letzter Zeit. Stimmt das so, dass er halt echt so ein bisschen Tinder-affin ist?
War,
muss man ja ganz klar stellen. Ja.
Vergeben
und man muss ja sagen, Rick ist jetzt glücklich vergeben. Ja,
ich muss mich auch kurz direkt bei Ricks Freundin entschuldigen, aber es ist halt einfach schwierig, das Thema jetzt so stehen zu lassen.
Ja, und vor allen Dingen, wer im Wald reinschreit, ne?
Nee, auf jeden Fall. Also mit Rick, Rick mag Frauen, ja. Und
das ist sehr gut.
Das ist auf jeden Fall, Rick sagt immer, er ist der Löwe. Und ein Löwe wird nie gefangen. Das ist sein Sprichwort. Und deswegen frage ich ihn halt immer nur, wie sieht's aus mit dir? Bist du jetzt im Zoo? Bist du jetzt gefangen? Nein, der Löwe ist halb gefangen. Da war er gerade mit seiner Freundin so, waren sie noch nicht zusammen, aber halt gerade dran und sag ich, ja, das ist der Löwe jetzt gerade schon im Zoo, ja. Ja, aber der hat noch Auslauf, sagt er. Er hat noch Auslauf. Nachts hat er noch Auslauf. Aber es hat sich natürlich jetzt Gott sei Dank ins Positive, ja.
Ist er jetzt im Zoo?
Jetzt ist er im Zoo gefangen, in, im geschlossenen Käfig und da gibt's auch keinen Weg zurzeit raus, wo ich auch glücklich bin drüber, ja.
Ist ein bisschen ruhiger bei euch am Zimmer abends.
Ja gut, klar, wenn man mit Rick die letzten Jahre mal, dann war er schon immer mal auf Suche oder hat sich immer mal umgeguckt, kann man sagen.
Ja, Löwen sind nachtaktiv, ne? Die jagen bei Nacht.
Ja, und ich meine, wir haben ja auch gehört, dass so ein Radprofi-Leben eigentlich gar nicht so stressig ist. Da hat man halt auch noch Freizeit, die irgendwie zu füllen ist. Ja, wollen wir direkt mal auf unser beliebtes Fahrer-Bingo übergehen? Wir haben so ein paar Fragen für dich. Fahrer aus dem Peloton, entweder aus deiner Mannschaft oder aus anderen Mannschaften. Ich fange mal an, mit wem, wenn du es dir komplett aussuchen könntest, wärst du denn gerne im Team? Und warum?
Im Team wäre ich eigentlich gerne mit André Greipel. Weil ich André halt schon... Das war mein Vorbild hier. Wir trainieren viel zusammen und verstehen uns super. Ich denke auf jeden Fall, dass das eine lustige Zeit wäre halt mit ihm im Team.
Ja, dann müsstest du jetzt nach Frankreich wechseln.
Ja, das hat leider nicht geklappt dieses Jahr.
Hättest du ja mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten können bei euch.
Ja, da überstreiten sich halt zwei Sprinter und ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
Wer ist denn deiner Meinung nach der lustigste Fahrer im Feld?
Der lustigste Fahrer. Das versucht Rick Zabel tatsächlich zu sein. Also, weil er versucht, letztes Jahr da...
Er versucht es zu sein.
Genau, also letztes Jahr aus dem Nix hat er mal bei der Tour einen Witz erzählt. Ja? Erst auf Deutsch im Radio, so was natürlich nur die deutschen Fahrer verstanden haben. Und hat
keiner
das versucht.
Gelacht, oder?
Nee, hat keiner gelacht. Und dann hat er es versucht, also auf Englisch zu übersetzen, hat aber auch nicht so ganz geklappt. Und,
Im teaminternen Funk während
genau,
dem Rennen, ne?
Ganz genau. Das hat er versucht, ist aber irgendwie gar nicht so angekommen.
Also, okay, und wer ist denn reell lustig und versucht es nicht nur? Ich meine, Sibi ist lustig dadurch, dass er Sibi ist, so aus deutscher Sicht. Aber
Sibi ist schon, schon.
Aber einfach, wo er Sibi ist.
Immer gut drauf. Typ und, halt. Ja, hat immer ein paar Sprüche auf dem Lager.
Mit wem würdest du, sagen wir so, du fährst eine Abfahrt runter, neben wem möchtest du nicht fahren? Kann ruhig ein Team sein, wir hatten auch schon ganze Teams. Oder halt Fahrer, wo du denkst, einfach gefährlich.
Boah, da muss ich echt sagen, der kommt aus unserem eigenen Team. Das ist Ian Boswell. leider auch unser GC-Fahrer Ino Zakarin.
Hat man schon mal gehört? Tour,
der hat ja schon zwei Punkte bei der Frage
ist
bekommen.
Halt, ja.
Jawohl, das war ein Bierglas.
Das passiert in der Kneipe immer.
Der gute Kölsch.
Naja. Ich hätte Gott sagen, nur 0-2. Ja, also mit Ino ist natürlich, klar, ich kann es ein bisschen verstehen, er hatte einen schweren Sturz beim Giro d'Italia damals.
Ja, gut, aber der ist auch deswegen da gestürzt, weil er nicht bergunter fahren kann.
Ja, ja.
Ja, das macht es halt nicht besser, schon, ne? Es ist ein Teufelskreis.
Ja. Also die fallen mir gerade ein, weil halt ich oft hinter denen fahre halt.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, mit dem du vielleicht auch schon mal auf dem Zimmer warst, würdest du nicht gerne wieder ein Zimmer teilen?
Boah. Kannst du einfach nur andeuten, wenn es dir unangenehm ist, den Namen auszusprechen?
Nee, Thiago Machado.
Kann ich bestätigen, war auch mein Teamkollege bei
also,
NetApp.
Wenn man mit ihm am Zimmer ist, dann brauchst du gar keinen Wecker, weil der steht um 6 Uhr pünktlich auf.
Ja, und schreit da mit seiner Frau im Telefon.
Und packt dann seinen Koffer schon gemütlich. Ja, und du willst eigentlich schlafen und du denkst, ja, die Abfahrt ist erst um 10 und Frühstück ist erst um 8:30 oder 9. Ja, geht dann gemütlich auf Toilette und das ist auch ziemlich laut, kann man sagen.
Ja, und also, ist er
sehr angenehm.
Ist er mittlerweile reinlicher, so was seine Haare angeht, überall, oder?
Ja, so nah gucke ich mir Thiago nicht an.
Ja, nee, also wir auf dem Zimmer waren überall schwarze Haare. Das bei ihm war, als wenn sich irgendwie
so... Ach so, ja, doch. Also,
das war ganz schlimm, als wenn sich irgendwie quasi auf dem Weg vom Bad über den Gang ins Bett rasieren würde.
Ja, doch. Also ich war noch nicht so oft mit Thiago auf dem Zimmer, aber ich glaube, die 2-3 Mal, die haben es gereicht und seitdem bin ich auch nicht mehr mit ihm auf dem Zimmer.
Ich habe die Frage jetzt auch gestellt, weil wir hatten dieses Fahrer-Bingo schon mal und dann haben wir auch da schon über Niki Terpstra gesprochen und dann ist mir nachher noch eingefallen, weil wir haben dann so gesagt, ja, Niki ist eigentlich cool, wenn er bei dir im Team ist und nicht, wenn er dein Gegner ist. So, ne? Und da ist mir noch eingefallen, so als Zimmerkollege war er eigentlich auch cool, wenn man ihm einmal gesagt hat, wie man eine Klobürste benutzt. Dann war alles cool. Vorher war er so, jedes Mal, wenn du auf Toilette gegangen bist, nicht so geiler Kollege.
Ja, das kann ich auch wiederum bestätigen, war ja auch schon mal mein Teamkollege. Ja. Die gleiche Erfahrung gemacht. Und der wusste nicht, wie man die Tür zumacht.
Aber Niki macht natürlich auch ziemlich viele Instagram-Stories. Also ich glaube, das wird mir auch irgendwann noch im Sack gehen.
Ja gut, das gab es ja früher noch nicht.
Das gab es früher noch nicht. Nee. Da gab es die Klobürste.
Wir sind ja auch schon alt.
Und ich denke, er hat auch so einen ganz typisch holländischen Musikgeschmack. Das ist mir die Woche wieder aufgefallen bei seinen Instagram-Stories. Gute Überleitung eigentlich mal wieder. Ja. Wir absoluten Profis. Hast du dir einen Instagram-Account überlegt, den du vorschlagen willst? Oder irgendeinen, den du geil findest?
Also, ziemlich geil ist Bianco Boy. Ich weiß nicht, ob ihr Bianco Boy kennt.
Bianco Boy hat uns diese Woche gefolgt.
Bianco Boy.
Bianco Boy. Der kommentiert famous but unfamous. Ja, und das ist... man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man kann nur eine Vermutung haben. Und er kommentiert.
Bianco Boy.
Bianco Boy.
Und du weißt, wer das ist?
Das ist aus Wien, glaube ich, ne? Das steht auf jeden Fall irgendwas mit Wien im Profil.
Ja, aber vielleicht täuscht die Person nur. Also, er kommentiert sehr gerne, ja, Sachen. Und.
Hat 3 Herzen auf seinem Profil. Ja.
Spannend. Mhm.
Wir stalken gerade alle.
Genau, also mein Instagram-Tipp wäre wieder ganz lahm. Der Bund Deutscher Radfahrer.
Der hat einen Instagram-Account?
Der hat einen Instagram-Account.
Ja, das habe ich gesehen auch.
Und ich muss sagen, wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wann es war, vor anderthalb Jahren, hatten wir mal so ein Meeting, da ging es so um, was kann man irgendwie machen, BDR zu helfen. Da ging es auch darum, dass wir mal Social Media mal ein bisschen aktiv werden müssen. Haben sie getan. Der ist jetzt noch nicht professionell, aber ich finde, man kann sich da informativ irgendwie begeistern, weil die zeigen halt so von den Weltcups, von Bahnweltcups, von den Rennen dort doch schon einige interessante Bilder. Und ja, wenn man wissen will, was beim deutschen Nachwuchs so abgeht, auf nationaler Ebene, dann sollte man sich erstmal reinziehen.
Gut, ich mache heute mal was Radsportfernes. Sonst habe ich ja eigentlich immer Radsport-Accounts präsentiert. Ich schlage den Obi-Wolf vor. Der Obi-Wolf ist einer meiner besten Freunde. Der hat, als ich glaube ich irgendwie 19 oder 20 oder so war, hat er mal versucht, mir die Freundin auszuspannen. Und so haben wir uns kennengelernt. Der ist Fotograf, wohnt mittlerweile in Berlin und fotografiert auf semi-sexy Weise sehr schöne Frauen. Sieht auch echt gut aus und wenn wir demnächst mal in Berlin sind mit dem Besenwagen, hoffe ich, dass er auch uns mal ablichtet. In ähnlichen Posen.
Aber auch der Obi-Wolf. Auch gut ist Paul Ripke.
Ja, definitiv. Aber der Obi-Wolf ist noch eine Nummer.
Also ich finde den Obi-Wolf.
Guck ihn dir an.
Ich bin gerade beim Obi-Wolf. Ja, ich bin gerade beim Obi-Wolf und ist schon in Ordnung auf jeden Fall.
Such ihn mal, den Obi-Wolf. Der ist nämlich teilweise auch in seinem Profil drin. Er sieht auch sehr.
Ist der eine Frau oder ist er ein Transgender oder ist
er
ein Mann?
Nein, er ist ein sehr bärtiger Mann.
Ein sehr bärtiger Mann.
Er sieht ein bisschen aus so wie Jesus. Du.
So, ich mach mal weiter. Zufällig auch mit einem Fotografen. Und ich habe mir den ausgesucht, weil wir jetzt hier einen Kölner Gast dabei haben. Und der Fotograf, der fotografiert auch zum größten Teil Köln, die Stadt, die schönste Stadt der Welt. Und macht das auf eine sehr schöne Art und Weise. Der Fotograf nennt sich Phil Sauvage. Und hat echt ein paar coole Bilder so vom Kölner Stadtbild und im Umland. Kann man sich auf jeden Fall als Kölner oder Nicht-Kölner mal angucken.
Werde ich nochmal tun.
Heute früh habe ich gesehen, ist der Nils auch schon Rolle gefahren und hatte auf jeden Fall gut Mucke an.
Ja, stimmt. Nils macht immer die Musik in seine Instagram-Stories mit rein.
Nee, das habe ich jetzt das erste
wie
Mal
Burgi
gemacht. Das
wie Burgi.
Das, genau deswegen. Ich habe heute Morgen so durchgescrollt.
Aber ey, Nils, du wirst dich an das Level von Burgi rankommen.
Aber auch da muss man sagen, ist auch ein sehr, sehr guter Instagram-Profil. Also wenn man...
von Burgi.
Was so
ein bisschen Entertainment
haben will. Lass mal erst ausreden. Dann Paul. Paul hat eine sehr differenzierte Meinung dazu.
Aber also zuerst Nils. Wenn man was vom Style lernen möchte, dann sollte man auf jeden Fall bei Boogie aufs Instagram-Profil gehen. Kann man sich auf jeden Fall was abgucken, nicht abgucken, muss man dazu sagen, nicht. Also Boogie, wenn du zuhörst, tut mir leid, aber das sah jetzt gar nicht gut aus heute.
Vielleicht gibt es noch Leute, die nicht wissen, wer Boogie ist. Boogie ist Markus.
Ich erkläre es mal. Ich kann es direkt mal gleich erklären. Markus Burkhardt ist ein eigentlich stolzer ostdeutscher Rennfahrer. Aus dem tiefsten Osten, also man kann nicht tiefer...
Aus Chemnitz.
Nee. Chemnitz ist das schon richtig zivil. Der kommt noch tiefer, ja, also aus dem Erzgebirge. Und ich weiß nicht, ob es bis jetzt Breitbandanschluss gibt. Auf jeden Fall ist der so Ost, der redet immer noch Ost und er versucht so bayerisch zu sein, was ich nicht nachvollziehen kann. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich in einer Lederhose sehe, wer jeden Tag irgendwelche Bilder postet mit irgendwelchen Hemden und dann eine Lederhose. Das ist scheiße, Mann, das macht man nicht. Sei stolz auf dein Ostdeutsches.
Aber er geht ja auch immer mit Lederhose raus. Ja? Also auch nach dem Rennen hat er immer die Lederhose an.
Ja,
also
wird da gesponsert, keine Ahnung, ist
richtig
auch egal.
Gut von
Lederfresh, oder wie heißt das?
Aber das ist ein Ostdeutscher, Mann. Du verbirgst ja auch nicht deine kölsche Herkunft oder deine Hütte.
Doch, der zieht auch immer die Prinzenmütze an, wenn er nach dem Radrennen nach Hause fährt.
Was für eine Prinzenmütze?
Ja, hier, ja, Prinz Karneval. Kennst du das nicht?
Ja, verbirgt die ja nicht.
Vielleicht wäre das noch was für Boogies Outfit, weil dann hat der Ostdeutsch ein bisschen mit Köln.
Nee, Ostdeutsch eben gar nicht, der hat nur Bayerisch.
Ah, der hat nur Bayerisch, stimmt, genau, ja.
Sorry, Boogie, du bist ein guter Rennfahrer, aber das geht nicht, Mann.
Wir haben das Thema verloren.
Mit der Musik, ich habe heute Morgen durchgeguckt und habe Boogies Story gesehen. Da habe ich gedacht, ach komm, wie geht das denn? Und dann habe ich das auch rausgefunden und dann habe ich da einfach mal ACDC reingehauen.
Sehr gut.
Ja, also meiner wäre... Was Oldschool, The Game, Hate It or Love It.
Oh geil, okay. Das ist mittlerweile schon Oldschool, ja. Das hat man selber auch noch mitgekriegt.
Also zum Intervall oder zum Recovery?
zu beiden. Es geht zu beiden. Hate it or love it.
Ich habe so eine Playlist mit österreichischen Bands. Wir wollen nochmal eine Ösi-Folge machen demnächst. Und,
du magst die Ösi,
ich
merke
ja,
schon.
Ja, ich mag diesen Dialekt einfach. Und so diese, ich, für mich sind das so deutsche Italiener. Die sind so ein bisschen crazy.
Nein.
Wenn, je nachdem, wo du bist. Sind deutsche ist Schweizer. Aber eher so eine ruhige Playlist. Ich nehme mal Bilderbuch mit Bungalow.
Bilderbuch auch sehr geile Band, muss ich sagen.
Ja, ja, siehst du?
Ich dachte, du kommst jetzt mit Wanda.
Ja, ich habe auch Wanda mit drauf.
Wanda ist auch sehr gut.
Ich gehe morgen aufs Wanda-Konzert.
Echt?
Aber geil. Mein Song geht mal wieder auf die Recovery-Playlist und der kommt von Bakar und nennt sich Control Alternate Delete.
Hörst und du das überhaupt oder hast du einfach nur so hipstermäßig irgendwo rausgefunden?
Nee, das höre ich auch. Ja.
Das hatte ich gerade rausgesucht.
Nee, ich habe mir das schon vorher notiert. Wir sind professionell vorbereitet hier.
Professionell vorbereitet.
Ja, ist auf jeden Fall ein entspannter Song. Immer gut. Nachmittags ein bisschen die Rollladen oder Vorhänge zu und dann entspannen nach dem Training.
Nach dem Training? Du trainierst, Stoffi?
Nein.
Zum Badesee hin und zurück.
Ey, ohne Scheiß war diesen Sommer noch nicht einmal schwimmen.
Aber war echt schon öfter Radfahren als sonst. Stoffi,
ich glaube, bei Stoffi musst du sagen, zum Radsport. Er fährt nicht unter einer Stunde zurück. Rad.
Nee,
ich fahre nur noch eine Stunde.
Er fährt eigentlich mehr trainieren als in seiner Profilaufjahren.
Das geht gar nicht.
Letztens hat er fast 1000 Kilometer gehabt, ne?
Im Jahr oder in der Woche.
Nee, also wenn ich fahre, dann fahre ich immer über 100 Kilometer.
Wie oft fährst du so, Stoffi?
So oft ich kann.
Machst du so ein Neurotraining?
Neurotraining? Nee, ja. Das mache ich nicht, das macht nur der Basti. Hast du auch noch so einen Trainingstipp oder so, dein Lieblingstrainingsintervall,
was du gerne machst?
Du machst ziemlich viel Zeitfahrttraining, ne?
Ja, aber jetzt zur Zeit eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen vor der Weltmeisterschaft in Mannschaftszeit fahren, aber irgendwie habe ich ja gerade so ein bisschen die Lust am Trainieren verloren, muss man sagen. Ja.
Ist auch schon bald September.
Also, ja, also die Saison naht. Oder
musst du noch China fahren?
Nee. Das ist ganz gut. Da ich heirate, habe ich wahrscheinlich am 3. Oktober oder spätestens nach Paris Tours, habe ich Schluss. Also habe ich mich da gut rausgeholt.
Aber ja, trotzdem, was ist denn dein Trainingstipp? Sag mal, also, was ist so, was dein Lieblingsintervall, wenn du Bock auf Training hast? Ja.
Also eigentlich fahre ich lieber längere Intervalle, so 10, 20 Minuten Intervalle, anstatt mir irgendwie so...
Wer hätte es gedacht?
Ja, aber es ist...
Wer hätte es gedacht, ja.
Für mich einfacher als... was bin ich diese Woche gefahren? 90 Sekunden all out. Fünfmal. So eine kleine Rampe hoch.
Siehst du, Basti, ne? Also der Profi macht 90 Sekunden, du machst nur 30.
Das ist ja auch ungefähr die prozentuale der prozentuale Vergleich der Kraft.
Wäre 90 Sekunden schon zu lang für dich? All out?
Bis 2 Minuten ist alles okay.
Bis 2 Minuten alles okay.
Was heißt alles okay?
Ja, da kann ich noch gute Werte fahren, sagen
wir mal
so. Da
kannst du noch Strava-Coms holen.
Ja, ne, die nur noch bis 1 Minute.
Okay.
Aber dann alle.
Gut, Nerd-Frage, wie viel machst du die 90 Sekunden dann?
5-mal.
Wie viel Watt?
Ach so, wie viel Watt? Ob ich das verraten darf? Nee, ich glaube, mein Bester war jetzt...
Die Folge kommt erst nach Hamburg raus.
705 Watt war, glaube ich, der Beste.
Ja.
Also es war in Ordnung.
Gut, Jungs, habt ihr noch was? Oder können wir Nils jetzt langsam zum Rennen fahren schicken?
Nee, ich brauche noch einen Kölsch.
Der muss sich auch noch warm fahren jetzt.
Oh ja, richtig ganz warm stehen, eher gesagt.
Und Beine einölen.
Nee, das
wir
hat man
nicht
gemacht.
Viel, aber wir wollen dich siegen sehen.
Nils, schön, dass du da warst. Wenn du rausgehst, kannst du noch unseren Deckel bezahlen, ne? Und dann feuern wir dich gleich auch umso lauter an beim
Anruf. Genau.
Geht bestimmt aufs Haus hier. Danke auch. Ciao.
Ciao.
Ciao.